Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Denn wenn ein Lied erklingt. Nach einigen Folgen ohne Gesprächspartner freue ich mich sehr, dass heute wieder einmal ein Gespräch im Mittelpunkt des Podcasts steht. Freundlicherweise hat hierfür Frau Karin Beckmann-Koch, Initiatorin und gute Seele unserer Seniorenkantorei an St. Martini in Stadthagen, einige ihrer Gedanken zu einem ihrer Lieblingslieder aus dem Gesangbuch im Gespräch geäußert und mich ermutigt, das Lied von guten Mächten treu und still umgeben, EG 65, von Dietrich Bonhoeffer in den Blick zu nehmen. Wie immer ist es hilfreich, das Lied im Gesangbuch aufzuschlagen. Bei einem Lied, dessen siebte Strophe sicherlich einer der bekanntesten Texte geistlicher Dichtung im 20. Jahrhundert ist, das in persönlichen, aber auch öffentlichen Notlagen sehr bald in den Blick kommt, das häufig bei Beerdigungen gesungen wird und das schließlich auch im Liederkanon des Kirchenjahres am Altjahrsabend seinen festen Platz hat, braucht es denn da eine Ermutigung? Ja, meine ich, denn ich empfinde eine gewisse Scheu vor diesem Lied, ausgehend von dem Widerspruch zwischen seiner Entstehung in den extremen Umständen einer lebensbedrohenden Haft als höchst privates Gedicht in einem innigen Weihnachtsbrief an eine geliebte Person und zwischen den großen öffentlichen Kreisen, die dieses Lied zumindest mit einzelnen Strophen in den folgenden Jahrzehnten gezogen hat. Ist es überhaupt als ein Lied gedacht gewesen? Dagegen spricht zunächst einmal die rein private Eröffnung, in der mit ich ja niemand anderes als Bonhoeffer selbst und mit euch nur seine Familie gemeint sein kann. So hätte ein Theologe wie Bonhoeffer wohl kaum ein für die Allgemeinheit mitgedachtes Lied begonnen. Außerdem wählte er eine Strophenform, die zwar nicht ungewöhnlich ist, aber für die es keine passende, überlieferte Melodie im Gesangbuch gibt. Die im EG 65 abgedruckte Melodie und der dazugehörige Chorsatz stammen von Otto Abel, langjährig Kirchenmusiker in Berlin und später auch Landeskirchenmusikdirektor in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg. Sein Kollege Theophil Rothenberg hatte ihn um eine Vertonung der siebten Strophe des Bonhoeffer-Gedichtes gebeten, die in evangelischen Jugendkreisen in der DDR Ende der 50er Jahre öfters als Abendgebet gesprochen wurde. Später wurde dann die Melodie auf alle Strophen übertragen und fand als erste Vertonung des Gedichts, die zudem in ihrem ernsten Charakter und kunstvoller Schlichtheit dem Text gerecht wird, Eingang in den Stammteil des evangelischen Gesangbuchs. Inzwischen wird die Anzahl der Melodien zu diesem Lied auf 40 bis 50 geschätzt, wobei sicherlich unter ihnen die Melodie von Siegfried Fietz aus dem Jahr 1970 die bekannteste und beliebteste ist. Mag man auch einwenden, dass sie in ihrem lockeren Duktus in einer gewissen Schieflage zur Grundstimmung des Gedichts steht und mit der Vorwegnahme der siebten Strophe als Refrain der inhaltlichen Entwicklung des Gedichts nicht recht entspricht, die von der rein privaten ersten Strophe über die Anrufung Gottes in Bezug auf die Familie Bonhoeffer in den Strophen 2 bis 6 hin zur Trostgewissheit der letzten Strophe einen nachzuvollziehenden Weg beschreitet. So ist es doch eine Tatsache, dass sich für sehr viele Menschen der Bonhoeffer-Text gerade mit dieser Melodie verbunden hat. Vor dem folgenden Gespräch hören wir zunächst aber noch einmal, wie schon zu Beginn, die Melodie von Otto Abel.
Thank you.
liebe Frau Beckmann-Koch, wir haben uns verabredet, um gemeinsam über das Lied zu sprechen von guten Mächten, treu und still umgeben, von Dietrich Bonhoeffer. Und Sie haben mir gesagt, dass Sie gerne dazu auch ein bisschen erzählen möchten. Und deswegen bin ich hier bei Ihnen und freue mich, wenn Sie uns einiges zu dem Lied sagen.
Ich war 26 Jahre lang in Aachen und gehörte da zur Bonhoeffer Kirchengemeinde. Und da war Bonhoeffer immer sehr aktuell. Es wurde dort sehr oft Bonhoeffer zitiert mit allem, was er so uns hinterlassen hat. Er hat ja einige Gedichte geschrieben, nicht nur dieses von guten Mächten. Insgesamt, glaube ich, gibt es 10 Gedichte, die er verfasst hat. Aber gerade dieses Lied, gerade so die erste Strophe und auch die zweite, die haben mich immer sehr berührt. Und ich meine, gerade auch die erste Strophe ist im Moment auch wieder sehr aktuell. Und dann wird mir natürlich immer sehr bewusst und ich muss da oft dran denken, wie es zu diesem Lied kam und dass das der letzte Brief war, den Bonhoeffer seiner Braut geschrieben hat, nämlich am 19. Dezember 1944. Hat er seiner Braut Maria geschrieben und diesen Text beigelegt mit den Worten, dass er dieses in den letzten Tagen aufgeschrieben hätte. Und das ist so eigentlich so ein richtiges Vermächtnis. Danach haben die beiden sich ja auch nicht mehr gesehen. Er wurde dann auch verlegt, war nicht mehr in Tegel, in Berlin-Tegel, sondern im Gestapo-Gefängnis, bis er dann im April ja auch noch wieder hin und her verlegt wurde bis nach Flossenburg. Und ich denke, dass er in diesem Lied, in seinen 6 oder 7 Strophen, ganz, ganz viel ausgedrückt hat an Hoffnung auch, an Trost, an Zuversicht, dann wiederum auch Ermutigung, Lobgesang. Und dennoch wieder, denke ich, hat er auch geahnt und gewusst, dass es dem Ende zugeht. Ich denke auch der 119. Psalm, der so ein Lieblingspsalm von Bonhoeffer war, da kann man auch einiges entdecken, gleichsetzen mit diesen Texten aus dem Lied.
Sie hatten ja eben erwähnt die Bedeutung speziell auch von Psalm 119 für Bonhoeffer. Und man kann auch gerade in der ersten Strophe sich erinnert fühlen einmal an den Psalm 139, wo es heißt, von allen Seiten umgibst du mich, in der Textzeile von guten Mächten treu und still umgeben. Oder auch bei dem Stichwort behütet sich erinnert fühlen an den Psalmtext, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Aber vielleicht mögen Sie auch noch etwas sagen zur Bedeutung gerade des Psalms 119 für Bonhoeffer.
Bonhoeffer hat sich sehr, sehr nach diesem Psalm 119 gerichtet, das Loblied auf Gottes Gesetz und diese Gesetze sehr, sehr ernst genommen.
Denken Sie, dass ihn das auch zu seinem politischen Handeln mitbewogen hat?
Das glaube ich ganz sicher. Er spricht hier auch, Herr, lass, wie das hier heißt in dem Psalm, Herr, lass mich deine Regeln klar erkennen, damit ich sie befolge mir zum Lohn. Gib mir genug Verstand für dein Gesetz, von ganzem Herzen will ich darauf hören. Was du befohlen hast, hilf mir befolgen. Ich werde große Freude daran haben. Auch so die letzten Zeilen in dem 119. Psalm. Lass meine Bitte zu dir dringen, Herr. Mach dein Versprechen wahr, gib mir Verständnis, lass meinen Hilferuf zu dir gelangen. Du hast mir zugesagt, dass du mich rettest. Und dennoch wieder, was du befohlen hast, ist recht und richtig. Streck deine Hand aus, Herr, um mir zu helfen. Ich habe mich für dein Gesetz entschieden. Dass du mich rettest, ist mein größter Wunsch und dein Gesetz ist meine größte Freude.
Vielleicht spiegeln sich solche Psalmverse ja auch wieder in der Strophe und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand.
Hören wir nun vor der Fortsetzung des Gesprächs eine Liedbearbeitung zu der Melodie von Siegfried Fietz von Thomas Riegler mit dem Titel Geborgenheit. In dem Lied kommt ja auch diese Spannung zum Ausdruck, dass er auf der einen Seite ja sicherlich jeder Mensch sofort verstehen kann, darum bittet, dass vielleicht nochmal Freude am Leben aufscheinen kann. Auf der anderen Seite aber ist ihm ja auch ganz klar, dass das nicht die Essenz seines Glaubens ist, dass Gott es so macht, wie er es gerne hätte oder wie jeder Mensch es gerne hätte in seinem Leben, sondern dass ja auch es um etwas anderes geht, letztlich darum, dass man sich bei Gott geborgen wissen kann, egal was passiert. In der berühmten 7. Strophe kommt das zum Ausdruck, dieses wunderbar geborgen.
Ja.
Wir erwarten getrost, was kommen mag. Damit ist nicht gesagt, dass das nur glückliche Ereignisse sind, sondern dass, egal was passiert, Gott bei einem ist.
Ich denke, dass er auch sich mit dem Ende beschäftigt hat und auch geahnt hat, was da auf ihn zukommt. Er schreibt, glaube ich, auch in seinem letzten Brief oder schon viel früher, wir wissen ja gar nicht, wie oft wir uns noch sehen dürfen können und noch schreiben dürfen. Und gerade mit diesem Lied hat er ja in dem letzten Brief an seine Braut dieses so wunderbar ausgedrückt.
Das Gedicht wurde ja kurz vor Weihnachten geschrieben und man spürt, dass er nicht nur sich selbst damit Mut machen wollte oder Vergewisserung zusprechen, sondern vor allem auch seinen Lieben, seiner Familie, dass er also diesen seelsorgerlichen Impuls auch in diesem Lied hat. Und er fängt an, von sich zu sprechen. So will ich diese Tage mit euch leben. Und dann kommt sofort das Euch ins Spiel. Und ich habe hier eine Briefstelle vor mir liegen, aus der ich gerne mal vorlesen möchte. Es ist eben dieser Brief, von dem Sie schon gesprochen haben, an seine Verlobte Maria von Bedemeyer. Und da schildert er, wie sehr alle ihm gegenwärtig sind. Obwohl sie räumlich getrennt sind und sie ja auch in dieser Situation, in der er sich befindet, wenig Aussicht haben, sich bald oder eben, wie Sie schon sagten, überhaupt wiederzusehen. Aber er schreibt, ihr seid mir immer ganz gegenwärtig. Eure Gebete und guten Gedanken, Bibelworte, längst vergangene Gespräche, Musikstücke, Bücher, bekommen Leben und Wirklichkeit wie nie zuvor. Und jetzt kommt eine Stelle, die auch vielleicht noch etwas näher beschreibt, was diese guten Mächte sein könnten. Er schreibt, es ist ein großes, unsichtbares Reich, in dem man lebt und an dessen Realität man keinen Zweifel hat. Wenn es im alten Kinderlied von den Engeln heißt, Zweie, die mich decken, Zweie, die mich wecken, so ist diese Bewahrung am Abend und am Morgen durch gute, unsichtbare Mächte etwas, was wir Erwachsenen heute nicht weniger brauchen als die Kinder. Soweit dieses Zitat aus dem Brief. Haben Sie da jetzt auch diesen Brief aufgeschlagen?
Und dann schreibt er weiter, du darfst also nicht denken, ich sei unglücklich. Was heißt denn glücklich und unglücklich? Es hängt ja so wenig von den Umständen ab, sondern eigentlich nur von dem, was im Menschen vorgeht. Ich bin jeden Tag froh, dass ich dich, euch habe und das macht mich glücklich froh. Wobei ich weiß, dass er an seinen Freund Bethge ganz anders geschrieben hat, dass er also doch sehr gelitten hat unter all diesen Umständen, in denen er leben musste. Er hat also vieles gar nicht so geschildert, um seine Eltern und auch seine Braut nicht zu beunruhigen. Aber es ist ihm, also, dass ihm das Brot in die Zelle geworfen wurde, er es vom Boden aufheben musste und eine Decke zum Zudecken hatte, die stank ganz bestialisch und noch so mehrere Dinge, die er da dem Freund gegenüber ganz deutlich geschrieben hat, wie es ihm wirklich geht. Und er hat immer an seine Eltern und auch an seine Braut gar nicht das geschrieben, wie das wirklich in der Realität aussah.
Es gibt doch dieses eine Gedicht, Wer bin ich? Wo auch dieser Zwiespalt zum Ausdruck kommt.
Ja.
Wie er nach außen auftritt und auch für die anderen wirkt und wie es in seinem Innern aussieht. Aber das sind ja auch Dinge, die in dem Lied zum Ausdruck kommen und die Qualität ausmachen, dass man weiß, er schiebt die schlimmen und unangenehmen Dinge nicht einfach weg und versucht sie mit schönen Gedanken zu übertünchen, sondern er nimmt sie an. Und auf der anderen Seite hat er immer sein Gegenüber im Blick und weiß eben, dass es für seine Familie vielleicht besser so ist, wenn er die positiven Seiten in seinem Innern ihnen schildert, wohingegen er seinem Freund auch zumuten kann, was an furchtbarer Realität ihn umgibt. Und das zeigt ja auch diese seelsorgerlichen Qualitäten von Bonhoeffer, die sicherlich dieses Lied ja auch so berühmt gemacht haben, ja, weil es einer unzähligen Anzahl von Menschen hilft, Dinge zu verarbeiten oder getrösteter in Situationen hineinzugehen, die sie bedrücken.
Ja, ganz viel Trost und Hoffnung.
Trost und Hoffnung. Mit diesen beiden Begriffen ist die Wirkung von Bonhoeffers Gedicht wohl sehr gut zusammengefasst. An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich bei Karin Beckmann-Koch für das Gespräch und möchte zum Schluss noch einmal die Briefstelle aufgreifen, in der Bonhoeffer das Lied von den Engeln erwähnt. Zweie, die mich decken, zweie, die mich wecken. Diese Erwähnung eröffnet die Möglichkeit, das Lied von den guten Mächten konkreter und zugleich bildhafter zu verstehen, nämlich als Engellied im Sinne eines biblisch begründeten Engelverständnisses. Das Briefzitat stammt aus dem Lied »Abends, wenn ich schlafen gehe, 14 Engel um mich stehen« aus der Liedsammlung des Knaben Wunderhorn, das besondere Bekanntheit bekommen hat als Abendsegen in der Oper »Hänsel und Gretel« von Engelbert Humperdinck. Hören wir zum Schluss diese Musik, verknüpft mit Zitaten aus der Viehzmelodie zu Bonhoeffers letztem Gedicht, das zum Lied wurde. Herzlich grüßt Sie und dankt fürs Zuhören, Ihr Christian Richter.